Rồi, mời đại chúng chúng ta ổn định lại chỗ ngồi. Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái.
So, bitte kommen Sie auf Ihren Plätzen zurück. Nehmen Sie die Sitzmeditationshaltung ein. Konzentrieren Sie sich mit Ihren Gedanken auf den Körper. So, heute ist die zweite Fragestunde. Heute, heutiger Tag ist der 20.05.2018 in Düsseldorf, Deutschland.
Die erste Frage ist, eine Yogi, also eine von uns, hat dann gefragt, sie ist heute innerhalb von 2 Stunden insgesamt 4-mal auf die Toilette gegangen. So hochgerechnet, das könnte bis zu 10-mal am Tag sein. Ist das noch gesund? Also kurz gesagt, da braucht sie keine Angst zu haben, weil innerhalb von dieser 2 Stunden der Abfall quasi, was im Dickdarm ist, wird bis zum Enddarm ausgestoßen. Und das hat nicht damit zu tun, dass es hochgerechnet 10-mal am Tag. Also das ist falsche Gedanken. Das ist ein gutes Zeichen, weil sowohl das Abführmittel als auch die Limettensaft mit Chia und auch die rote Flüssigkeit hat auch eine abführende Wirkung. Alles zusammen bewirkt dazu, dass der Dickdarm, was alles im Dickdarm vorhanden ist, ausgeschieden werden. So, das heißt, das ist ein guter Effekt, bereits zu sehen ist. So, infolgedessen ist es, brauchen diejenigen keine Abführmittel mehr zu nehmen. Kann sein, dass diese Person, dieser Yogi, heute Abend noch auch bis zu 15 Mal auf die Toilette laufen muss. Das ist normal. Also in diesem Zustand, beziehungsweise in diesem, Retreat, kann es passieren. Das ist nicht ungewöhnlich. So, das heißt, wenn jemand zu viel auf die Toilette gehen musste, bedeutet, er verliert dadurch Wasser, Mineralien, Elektrolyten, so das muss er dann durch vermehrte oder erhöhte Wasserzufuhr einnehmen. Sprich, dafür ist es, der soll bitte mehr Limettensaft mit Chia einnehmen und auch mal die Penicillin, Tee, der da gekocht wurde, und dann auch noch eventuell noch mit ein bisschen Salz dazu noch nehmen, damit er den Verlust von Elektrolyten und Salz ausgleichen kann. Sollte die Durchfallsituation noch länger dauern, können Sie bitte sagen, damit eine schwarzen Tee, glaube ich, für Sie vorbereitet werden kann, weil die hat auch einen so verstopfenden Effekt sozusagen. Die Frage ist, warum, wenn man meditiert, kann es zu einem Nervenzusammenbruch führen? Das ist die Frage. So, das ist der Grund, warum der Lehrer uns immer erinnert hat, bevor jede Meditation richtige Sitzhaltung einnehmen, nämlich gerade sitzen, ein stabiles Dreieck bilden und die Wirbelsäule so weit wie möglich gerade und aufrecht halten. Ein Grund oder ein ganz wichtiger Grund, warum es kann auf einen Zusammenbruch von dem Nervensystem kommen kann, nämlich bei Meditation haben wir oder hat diejenige mehr die Tendenz, nach vorne zu beugen, beziehungsweise im Laufe der Sitzung der Körper müde wird, sodass automatisch der Körper nach vorne sich beugt. Daraus
führt es, dass die Wirbelsäule auf die nervale Struktur drücken kann, die dann infolgedessen eine indirekte oder direkte Wirkung auf die innere Organe hat, sodass die Blutzirkulation von den Organen bzw. von dem Nervensystem nicht wie gewünscht sein kann. Ein zweiter Grund ist, dass wenn man direkt nach dem Essen meditiert, wenn der Magen noch voll ist, und deswegen empfiehlt sich nicht so viel zu essen, weil der Grund dafür ist, dass wenn man mit vollem Magen meditiert, dann ist man immer schläfrig nach dem Essen. So infolgedessen hat man die Tendenz, nach vorne zu beugen, so dass es verursacht dann ein Füllegefühl im Magen, so dass wir viel mehr Gas abgestoßen und die Verdauung von der Nahrungsmittel nicht richtig ist, und darauf entsteht viel Gas, und dann das Nahrungsmittel kann nicht richtig abgebaut wird. Infolgedessen entsteht auch mehrere andere anaerobe Keime im Körper. Eine andere Erklärung ist, dass wenn Sie sich den Körper so sehr spannen, also das heißt so viel Kraft aufwenden, um den Körper aufrechte Haltung zu gewähren, kann es dazu kommen, dass beim Mann einfach eine Ejakulation bekommen können. Frauen ist insbesondere, wenn die Frauen ihre Tage haben, können sie dadurch mehr Blut verlieren. Infolgedessen ist das kann zu einer Schwächung in den Körper kommen. Wenn der Körper geschwächt ist, indirekt davon, dass das nervale System kann dadurch auch geschwächt werden. Ja, also das heißt, wenn der Körper schwach ist, wird auch der Geist schwach ist. Daraus entsteht, dass der Geist nur negative Einstellungen haben. Der Geist wird dadurch geschwächt. Und wenn er geschwächt ist, entsteht natürlich nur negative Gedanken aus dem Kopf. Also das heißt, bis hin zu einem zusammenpuffenden Nervensystem, so dass wir sehen, ist, dass wenn im Inneren eines Körpers gesund ist, der Körper und Geist gesund ist, dann haben wir diese Situation, nämlich einen Nervenzusammenbruch, nicht zu befürchten. So, wenn wir sitzen und meditieren, bemerken wir, dass alle Gedanken, die hochkommen, so dass der Geist bzw. der Kopf ist quasi das Schlachtfeld, wo der Geist, also unsere Gedanken, bekämpft werden müssen. Infolgedessen muss quasi das Gehirn mehr Energie aufbringen, um diese Gedanken zu bekämpfen. Ja, und dann daraus entsteht die Spannung im Gehirn. Und das hat auch negative Folgen auf das Gemüt von dem Meditierenden, nämlich der kann sich dadurch tot ärgern. Eine weitere Erklärung ist, dass wir müssen achtsam sein, damit wir der Herr von unseren Gedanken bleiben. Weil, ganz einfach, wenn wir sitzen und meditieren und wenn wir nicht achtsam sind, wandern quasi unsere Gedanken so, dass andere negative Gedanken, die zu uns kommen und dann den Platz einnehmen im Gehirn, so dass sie sehen dadurch, dass quasi unser Geist an die Schlacht verloren hat. Ja, so dass bei unser Geist oder beziehungsweise unsere Aufmerksamkeit schwach ist, deswegen es entsteht von innen. Das heißt, wir laden sie ein, unsere Platz in unserem Gehirn einzunehmen, dieser ganze negativen Gedanken. Also die kommen nicht von alleine. Die nächste Frage ist, warum ist dieser Yogi in den letzten 2 Tagen immer Kopfschmerzen hat und Übelkeit hat? Die einfache Erklärung, was er gestern und heute schon erklärt hat, nämlich, wenn wir abführen, das hat dann zum einen, ist das einen starken Effekt auf das Verdauungssystem. Und auch das nervale System hat auch davon, darunter zu leiden. So dass, das ist normal, dass dadurch zu Kopfschmerzen führen kann. Also das ist eine Wirkung, eine negative Wirkung auf das nervale System, wenn die Zirkulation erst einmal ausgeräumt werden müssen, beziehungsweise geputzt werden müssen, oder die Zirkulation gestärkt werden müssen. Also das sind normale Erscheinungen. Und dann die eine Möglichkeit, die Sie machen können in diesem Fall, ist das, dass Sie versuchen, sich zu entspannen, dass Sie versuchen, den Körper zu massieren, weil je mehr Abfallstoffe auf dem Körper über den urogenitalen Trakt als auch über den Darmtrakt ausgeschieden werden kann, umso besser ist die Zirkulation vom Blut oder von das nervale System danach im Körper ist. Also der Lehrer möchte gerne oder empfiehlt uns, dass wir versuchen, so viel wie möglich über die Bauchatmung ausüben. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass durch den Druck, je länger wir ausatmen können, umso mehr Druck können wir auch den Darm ausüben. Dadurch werden dann die giftigen Gase nach oben ausgestoßen werden kann. Und zum anderen ist das, er sagt auch, dass wir versuchen sollen, mehr in die freie Natur zu gehen, damit wir den richtigen Sauerstoff einatmen kann über die Lunge, sodass das hat auch mit dem Austausch von den giftigen Gasen und Stoffen zu tun, sodass beide Methoden können dann eine positive Wirkung auf unseren Körper haben. Also die nächste Frage ist, wenn jemand schon Tinnitus hat im Ohr seit einigen Jahren, und die Frage ist, ob diese Krankheit auch heilbar ist. Die Antwort ist, dass alle Krankheit im Allgemeinen und alle Prozesse in diesem Universum, die ändern sich von Zeit zu Zeit. Es gibt keine Prozesse oder es gibt keine Krankheit, die ewig bleiben wird. Also eine Krankheit oder ein Prozess, wenn es kommt, dann muss er auch gehen. Das Wichtigste ist, dass wir versuchen müssen, die Ursache für diese Krankheit herauszufinden. Nur dadurch können wir im Rückwärtsgang die Krankheit heilen. Also Tinnitus ist eigentlich keine Krankheit, sondern das ist ein Symptom von möglicherweise vielen anderen Krankheiten zusammen. Aber letztendlich alle haben einen Effekt auf das nervale System. Es gibt auch viele Ursachen oder negative Effekte auf das nervale System, die sich dann äußert in dieses Symptom, nämlich Tinnitus. So zum Beispiel im Essen, wenn wir so viel Giftstoffe essen, das kann auch ein negativ äußern, nämlich die Symptome von Tinnitus. So eine andere mögliche Erklärung, nämlich wenn wir zu gut ernähren, das heißt, wenn so viele Nahrung, gute Nahrungsstoffe für den Körper in das Blut gelingen, kann es sein, dass die Nieren stärker arbeiten müssen. Oder aber sie können nicht alle gesunden Stoffe ausscheiden. So viel Gutes kann auch manchmal krank machen. Die können sich äußern in Form von eines Tinnitus. Also wenn jemand so vieles normales Wasser trinken, also nur einfach normales Wasser, das hat dann in Folge, dass die Nieren stark arbeiten müssen. Und das kann auch eine Ursache für Tinnitus sein. Wenn jemand sich so viele Sorgen macht und wenn jemand eine nervale Anspannung hat, das kann sich äußern in Form von Tinnitus. Das andere Ursache ist es, das sind die Nebenwirkungen von vielen Medikamenten, die wir bekommen. Zum Beispiel gegen hohen Blutdruck, gegen Diabetes, gegen das nervale System, gegen die Depression. Die können auch eine Nebenwirkung machen, nämlich in Form von Tinnitus. So, die Heilung sieht so aus, dass wir zunächst mal die verschiedenen Ursachen herauszufinden versuchen und welche Ursache für dieses Tinnitus am meisten verantwortlich ist, weil nur dadurch können wir das Symptom ausschalten. Die nächste Frage ist, in der westlichen Medizin wird empfohlen, am Tag zwischen 2 und 3 Liter Wasser zu trinken. In der östlichen Medizin wird nur einfach 1 Liter am Tag empfohlen. So, was ist da richtig? So, wie wir wissen, in unserem Körper besteht 2/3 aus Wasser. Also das Körpergewicht, 2/3 davon ist Wasser. So dass das einzunehmende Wassermenge, die einnehmende Wassermenge, muss dann im Gleichgewicht mit der ausscheidenden Wassermenge im Gleichgewicht stehen, sodass wir das Gleichgewicht haben. So dass ganz unlogisch zu denken, wenn jemand mit einem Gewicht von 45 Kilogramm auch 2 Liter am Tag nehmen und ein 70 Kilogramm schwerer Person auch 2 Liter Wasser am Tag zu sich nehmen. So, das ist irgendwo unlogisch klingen. Wenn wir sehen, in dem Essen, was wir zu uns nehmen, zum Beispiel in den Gemüse bzw. im Obst, kann es so bis 90% aus Wasser bestehen. Selbst in feste Nahrungsbestandteile, zum Beispiel wie Fisch oder Fleisch, da drin sind auch ca. 20% Wasser in anderer Form verstecken können, so dass es ist im Grunde genommen, es ist auch eine ganze Menge Wasser zu nehmen, so dass pauschal zu sagen, 2 bis 3 Liter am Tag, das klingt schon mal unlogisch. Und dann zu den Jahreszeiten zwischen Sommer und Winter. Das sind 2 verschiedene Temperaturen, so dass zu 2 verschiedenen Temperaturen aber eine gleiche Menge Wasser einzunehmen, das klingt schon mal nicht logisch. So, und dann je nachdem, wie Sie arbeiten, ob Sie draußen, also ob Sie innen arbeiten, weil draußen besteht ja eine andere Temperatur als innen drinnen, so dass je nachdem, wie die Temperatur der Umgebung ist, kann man dadurch mehr oder weniger Wasser verlieren. Und wenn 2 Personen, die eine draußen, die andere innen, die gleiche Menge Wasser zu sich nehmen, das klingt auch nicht ganz logisch. So, andere Ursache ist, dass die Kleidung, die wir tragen, das heißt, Wenn jemand spärlich bekleidet, kann es dazu führen, dass diese Person mehr Wasser dadurch verlieren. Und wenn jemand gut den Körper bedecken mit Kleidung, dann verliert er möglicherweise weniger Wasser, sodass zwei verschiedene Personen die gleiche Menge Wasser zu verlieren, ist, klingt auch nicht logisch. Also, und auch die Umgebung, in der wir arbeiten, spielt auch eine Rolle im Wasserverlust. Nämlich, wenn jemand unter Kühlanlage, also Air Conditioning, arbeitet, oder wenn jemand arbeitet mit offenen Fenster, oder wenn jemand nur mit einem Ventilator arbeitet, also die drei verschiedenen Leute verlieren dann auch unterschiedlich Wasser aus dem Körper. Oder aber der Beruf auch damit zusammen, wenn jemand viel reden muss, kann er dann Wasser durch den Atem dann verlieren, als jemand, der gar nicht reden muss. Deswegen, Sie sehen ja, es sind verschiedene Ursachen, so dass pauschal zu sagen, dass man alle im Durchschnitt 2 bis 3 Liter am Tag nehmen, das klingt schon mal nicht logisch, also seiner Meinung nach nicht. Für ihn scheint es logischer zu denken, das heißt, wir müssen dann ungefähr herausfinden, wie viel Wasser wir dadurch verlieren. Weil eine normale männliche Person geht ungefähr 3 bis 4 Mal am Tag auf die Toilette und die Frau ungefähr 2 bis 3 Mal. Und das der wichtige Parameter, nämlich das Gewicht. Wir müssen auf unser Gewicht achten, nämlich wir dürfen nicht das hoch steigen lassen oder aber zu starke Verlust haben. Das heißt, wenn wir zu viel Wasser nehmen, machen wir auch dadurch unbewusst eine Schädigung der Nieren, weil dadurch wir dann auch die Nieren stärker arbeiten müssen. Eine Grund ist das beim Essen. Wenn wir zum Beispiel nach dem Essen die Flüssigkeit zu uns nehmen, dadurch verdünnen wir quasi die Menge von den Bakterien oder von der Umgebung in dem Magen, der verantwortlich ist für die Verdauung. Und daher, das ist schon ein falscher Ansatz. So, wenn wir hören, dass wenn wir mehr Wasser trinken, bringt dann eine bessere Reinigung von dem Körper ist, seiner Meinung nach, klingt es nicht logisch und auch nicht wissenschaftlich. So ein Fall ist das, wenn Sie Abführmittel nehmen müssen und danach mehr Wasser trinken, das hat dann eine positive Wirkung, damit der Abführeffekt noch stärker müssen oder wird. Und da ist dann seiner Meinung nach, da ist dieser Gedanke richtig. Es ist in der Tat, ist aber, es funktioniert anders, weil nämlich, wenn wir viel mehr Wasser trinken, es geht nicht über den Darm, sondern das Wasser geht direkt in Blut über und daraufhin müssen dann die Niere wieder arbeiten, damit die ganze Wasser ausgeschieden werden kann. Und die Folge ist, dass wir öfter mal auf die Toilette laufen müssen. So, wenn wir den Dickdarm betrachten, also das letzte Stück quasi von dem Colon Sigmoideum, also das S-förmige Darm, das ist der Abschnitt, wo das am dreckigsten in unserem Körper ist. Aber dafür ist dann quasi auch der gesundesten Abschnitt. So, es gibt ein Naturgesetz, nämlich Viel bewegt sich zu wenig. Gut bewegt sich zu schlecht. So dass so ähnlich funktioniert unser System. Und zwar im Dickdarm, das ist der speckigste Ort. Und dafür ist das Blut das sauberste Ort in unserem ganzen Körper. Dass wenn wir viel Wasser trinken, gelingt es zunächst über den Darm. Und was passiert ist, dass der Darm, das Wasser im Darm wird dann in das Blut übergehen. Infolgedessen, dann bringt er auch viele Giftstoffe mit ins Blut über. Infolgedessen, wenn wir mal viel Wasser trinken, das heißt, es gelingt auch eine größere Menge von Wasser in das Blut. Infolgedessen steigt quasi die flüssige Volumen von dem Blut in den Blutgefäße, als auch im Herzen und auch in den Nieren. Also das heißt, alle Organe werden angeregt, schneller und viel mehr als normal zu arbeiten, damit diese ganzen Giftstoffe aus dem Körper entfernt werden müssen. Und auch die Lunge müssen auch mitarbeiten. Das bedeutet, wenn jemand viel Wasser trinkt, das heißt, die Flüssigkeitsmenge oder beziehungsweise die Flüssigkeitsvolumen in seinem Körper steigert sich, also erhöht sich. Infolgedessen stellt sich dann als eine Gefahr für den Körper dar, weil dadurch, wie gesagt, alle Organe angeregt werden, um mehr zu arbeiten. Also, das heißt, jeder Organ in unserem Körper ist für eine bestimmte Lebenszeit ausgesetzt oder eingesetzt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir dazu bringen, das Herz 65 Mal in der Minute zu schlagen, das bedeutet, das kann das Herz bis zum Beispiel 120 Jahre schlagen oder arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal auf 100 Schläge pro Minute erhöhen, das wird dann quasi die Lebensdauer von dem Herzen auf meinetwegen 80 Jahre reduzieren. So ähnlich wie die Nieren, die darauf eingestellt ist vom Körper, nämlich ca. 150 Milliliter pro Minute das Blut zu filtrieren. Aber wenn wir jetzt mal die Nieren mehr zu arbeiten bringen, nämlich 200 Milliliter, folgedessen kann sein, dass die Lebensdauer von den Nieren dann reduzieren. So, das ist seiner Meinung nach die Erklärung dafür, warum wir dann quasi Herzschwäche haben und auch die Nieren, die dann durch viel Arbeit dann kaputt gehen und zur Dialyse dann quasi im Endstadium enden. So, selbst wenn wir jetzt sagen, wir trinken nur 1 Liter Flüssigkeit am Tag, aber das ist auch wichtig, dass wir zu dem richtigen Zeitpunkt trinken. Ja, also wenn wir bewusst und achtsam das Wasser trinken, das heißt, wenn wir ganz langsam nehmen und jeden Schluck Wasser zu uns nehmen, wird es dann eine positive Rückkopplung zum Gehirn haben. Nämlich das Gehirn wird dann quasi das Wasser verteilen zu den Organen, die mehr Wasser brauchen. Wenn wir aber unbewusst bzw. nicht achtsam genug sind, dass die ganze Flasche von 1,5 Liter mit einem Zug unterschüttelt, also dann wird quasi das Gehirn nicht mehr davon registrieren können. Infolgedessen zwingen wir nur dadurch, das vermehrt aufgenommene Wasser wieder auszuscheiden. Wenn wir mal die zwei Bilder betrachten, zum einen ist es, wenn wir im Sitzen die Nahrung so oder die Flüssigkeit zu uns nehmen, das bedeutet, der Körper hat genug Zeit, die Verweildauer von dem Essen in dem Magen dauert länger, sodass die nachschaltenden Organe, sprich der Dünn- und Dickdarm, haben genug Zeit, alle Nahrung, alle Nutrition, also die Nährstoffe, daraus zu entziehen, sodass der Körper alles richtig verwerten können. Im Gegensatz dazu, wenn wir im Stehen die Nahrung oder die Flüssigkeit zu uns nehmen, dann infolge von der Schwerkraft fehlt quasi das Wasser oder die Nahrung, die wir zu uns nehmen, auch schneller nach unten durch. Quasi wird dann auch schneller über den Darm ausgeschieden. Seiner Meinung nach ist es, wenn angenommen, wenn wir am Tag ein Liter zu uns nehmen können, können wir daraus verteilen, sodass in den Vormittagen bzw. einen ganzen Tag quasi von 5 Uhr bis dann zu 21 Uhr oder bzw. von 5 Uhr bis 5 Uhr abends verteilen können, weil zu diesem Zeitpunkt infolge von der Arbeit braucht der Körper viel mehr Wasser als in der Abendstunde. In der Abendstunde, das heißt, wenn wir mal in 8 Stunden ein Liter Wasser verteilen und dann die 2 Stunden am späten Abend verteilen können, dann hat dann quasi der Körper genug Wasser, um zu funktionieren, und dann hat der Körper auch genügend Zeit, um alle Organe zu spülen oder sauber zu machen und dadurch dann das Wasser wieder ausscheiden, sodass wir in der Nacht nicht mehr aufstehen müssen, um auf die Toilette zu gehen. So, es hängt aber auch davon ab, die Art und Weise, wie wir das Wasser nehmen. Gut wäre es, wenn wir das Wasser den ganzen Tag verteilen können, aber in der Tat, aufgrund der Arbeit, vergessen wir immer, das Wasser zu uns zu nehmen. Infolgedessen braucht der Körper, also der entzieht das Wasser von den Zellen. So, wenn wir abends nach Hause kommen, bemerken wir erst, dass wir durstig sind. Infolgedessen nehmen wir Wasser ein. Also in dieser Jahreszeit nämlich herrscht dann die negative Stunde, so dass das Wasser, das wir dann aufgenommen haben, werden direkt dann über den urogenitalen Trakt, also werden wir dann wieder ausscheiden müssen. Und das heißt, wir müssen mehr auf die Toilette laufen, um das überschüssige Wasser auszuscheiden. Aber die Zellen, die können dieses überflüssige Wasser nicht aufnehmen, sodass quasi die Zellen sind weiterhin trocken und dadurch fühlen wir uns sehr müde. Sodass wir dann lernen müssen, unseren Körper zu beobachten, nämlich wir müssen darauf achten, wie viele Male wir auf die Toilette gehen und die Menge jedes Mal, wenn wir ausscheiden. So, dadurch können wir dann das verlorene Wasser wieder ersetzen, damit der Körper im Gleichgewicht bleibt. So, die nächste Frage ist, wenn wir Yoga oder Qigong Übungen machen, spannen wir dann quasi unseren Hintern an und dann auch die ein- und ausatmende Luft, also auf die Atmung achten, sodass wenn wir andere Sport machen, dann ist die Frage, ob es dann auch eine gleiche Wirkung. So, Moment, ich muss mal kurz zusammenfassen. Und zwar, wir sagen in anderer Sportart, zum Beispiel in Kung Fu oder in Martial Arts, das heißt, alles fängt mit den Gedanken an. Das heißt, wenn der Gedanke dahin geht, dann geht auch die Kraft dahin. Infolgedessen ist es, um die Kraft dahin zu bringen. Das heißt, das Blut wird auch direkt dorthin geleitet. Also das heißt, Gedanken führen die Kraft und führen dann das Blut auch direkt zu den direkten Organen. So, wir müssen dann unterscheiden zwischen Gymnastik und Sport. Gymnastik meint er hiermit zum Beispiel andere Sport wie Yoga, Tai Chi, Qigong. In diese Gymnastikübungen werden quasi die Energie nach innen in den Körper geleitet. So, der Unterschied ist, dass zu der Gymnastik, nämlich der Sport, also alles wird nach außen gerichtet. Das Objekt von dem Sport, nämlich das könnte auch der Gegner sein, es könnte auch der Ball sein. Das heißt, der Körper scheidet oder beziehungsweise scheiden die Energie nach außen aus. So, das ist im Grunde genommen das Gegenteil von den Krankengymnastikübungen oder von der Gymnastik. So, ein anderer Punkt ist das, nämlich bei Yoga oder ganze Qigong oder Tai Chi, Qigong-Übung, konzentrieren wir uns auf den Dandien. Also das ist ungefähr unterhalb, direkt unterhalb von dem Bauchnabel lokalisiert ist. Da sammeln sich quasi alle Kräfte in diesem Punkt, in dieser Dandien. So, wir müssen dann quasi den Popo zusammenkneifen, um dadurch zu verhindern, dass die Kraft, die wir in Dandien, also im Unterbau gesammelt haben, nach unten geführt werden kann. So, wenn die Kraft in Dandien bleibt, also das heißt, wenn wir den hinteren Popo durch die Spannung diesen Verlust von Kraft verhindern können, so kann aus diesem Becken von Kraft in den ganzen Körper verteilt werden kann. Also die Menge von Kraft werden dort quasi aufgehalten. Ist der Grund, warum wir dann in Yoga oder in Qigong den Popo dann spannen müssen. Also die nächste Frage ist, wenn jemand eine Lebensmittelvergiftung hat, das heißt er hat Bauchschmerzen, der hat auch Herzschmerzen oder Magenschmerzen, was auch immer, also außer Medikamente von dem Arzt, die verschrieben werden können, was können Sie noch machen? Also es gibt zwei Möglichkeiten, die zu einer Lebensmittelvergiftung führen können. Zum einen ist es, wenn wir eine große Menge von Lebensmitteln zu uns nehmen, so dass diese Nahrungsmittel nicht richtig verdauen können. Darauf entsteht dann die Situation, dass es irgendwie mehr Keime dazu angesammelt werden, um die Nahrungsmittel zu verdauen. Und zum anderen oder die andere Ursache für die Lebensmittelvergiftung sein kann, nämlich in den verschiedenen Gewürzen oder in den Lebensmitteln selbst, die bereits eine hohe Keimzahl vorhanden sind. Die kann auch zu dieser Lebensmittelvergiftung führen. So, also das heißt, zwei Faktoren, die für die Lebensmittelvergiftung verantwortlich sind. Zum einen ist es die Menge von den Keimen, die wir dann aufnehmen. und zum anderen ist es, wie giftig diese Keime sind. Die erste Situation ist es, wenn die Menge, also die giftige Menge und dann auch die giftige Keime, die wir in hoher Menge einnehmen, es führt direkt dazu, dass das Essen wieder hochgebracht werden können. Das ist eine normale Reaktion von dem Körper. Selbst wenn der Körper dieses giftige Essen nicht hochbringen können, haben wir immer noch diese Würgereiz. So in diesem Fall müssen wir dann mit ein bisschen mal salziges Wasser zu uns nehmen, damit wir da, der Körper das wieder hochbringen können. So, ich habe vorher gesagt, trinken, aber die erste Methode, nämlich um diese Würgerei zu provozieren, können Sie quasi den Finger in den Rachenraum stecken und dadurch diese Würgerei erzeugen. Und da können Sie es auch wieder hochbringen. Aber wenn das es nicht klappen sollte, dann können Sie dann eine ganze Flüssigkeit zu sich nehmen, die sehr bitter schmeckt. Das hat auch einen Würgereizeffekt. So, es hat einen Effekt, ist es, wenn diese Flüssigkeit, die bitter schmecken sollen, das hat einen positiven Effekt, nämlich, das wird alle giftige Gase bzw. Keime an sich zu ziehen. So, diese bitteren Stoffe in der Flüssigkeit, die wir uns nehmen, hat zum einen den Effekt, nämlich alle Giftstoffe an sich zu sammeln. Zum anderen ist das blockiert quasi das normale System von dem Magen, sodass diese giftigen Stoffe nicht weiter im Körper verteilt werden können. So, wenn das vergiftete Essen bereich den Magenausgang passiert hat, kommt es dann zu dem Zwölffingerdarm. Infolgedessen die Symptome, die dieser Mensch bekommen kann, nämlich der Durchfall. In diesem Fall ist das, können wir dann den Körper unterstützen, indem wir weiter das warmes Wasser trinken. Und dadurch fördern wir dann quasi diesen Durchfall. So, das heißt, es ist abhängig davon, wie die Menge von der vergifteten Essen und wie giftig die Keime in diesem vergifteten Essen, die wir zu uns nehmen. Also, wenn es zum einen über den Mund erbrochen werden oder hochgebracht werden können und zum anderen dann über den Darm ausgeschieden werden können, aber bereits zu diesem Zeitpunkt kann schon eine ganz kleine Menge von den Keimen, die in das Blut übergehen können. Dadurch erklären sich die Beschwerden oder die Symptome. So, wenn es alles nicht hilft, also das heißt, wir müssen versuchen, den Körper zu reinigen, nämlich wir verwenden diese Methode, nämlich keine Zucker, Fett oder Proteine zu uns zu nehmen, sondern rein pflanzlich. Die Stunde ist rum. Es gibt noch ein paar Fragen, die ja nicht alle beantworten können. Wieder auf morgen verschieben. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und danach kommen Sie wieder.